Wir sind derzeit in einer Predigtreihe, in der es um die Ehe geht. Haben wir ja vorhin schon gerade gehört. Große Frage, die Ehe, antiquiertes Modell oder geniales Geschenk Gottes? Die heutige Predigt ist die fünfte in der Reihe von 8 Predigten. Und wir lesen heute weiter im Kolosser Kapitel 3, die Verse 15 bis 19. Bevor wir die Stelle lesen, noch eine Vorbemerkung. Unsere heutige Stelle beschreibt die allgemeine Grundlage, die Basis einer Gemeinschaft von Menschen, die Christus angehören. Sie ist also auch anwendbar, die Stelle auf das Zusammenleben, zum Beispiel in der Gemeinde, auf das Zusammenleben in einer christlichen Familie, aber auch ganz besonders auf das Zusammenleben in einer Ehe. Das heißt, für alle jene, die nicht verheiratet sind, ist diese Stelle genauso wichtig und relevant, weil wir ja alle in irgendeiner Form in Gemeinschaften verwurzelt sind. Ja, lesen wir die Stelle. Und der Friede Gottes, Kolosser 3, Vers 15, und der Friede Gottes, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ich möchte nochmal beten. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du jetzt da bist, dass du uns diese Stelle erklärst, dass du in unser Herz hineinsprichst. Bitte sperr unsere Ohren auf, sperr unser Herz auf, dass wir wissen, was du damit meinst für unser persönliches Leben heute. Bitte, Vater, segne uns jetzt in dieser Predigt durch deine Anwesenheit. Amen. Ja, meine liebe Frau Corinna und ich, wir haben damals 1981 geheiratet. Im nächsten Sommer sind es jetzt 35 Jahre. Und das Hochzeitsvers haben wir uns damals ausgesucht, den 1. Korinther 3, Vers 11. Da steht, einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Ich bin Techniker. Und deshalb war mir klar, dass die Bedingung für ein solides Bauwerk, für ein festes Leben, für eine funktionierende Ehe ein festes Fundament sein muss, auf das man dann aufbauen kann. Das Fundament, das liegt im Boden herum. Das sieht man nicht auf den ersten Blick. Aber wenn man dieses feste Fundament nicht hat, dann kann das Bauwerk darüber im Moment noch so schön sein, das Leben gerade noch so toll sein und eine Ehe heute gerade noch so glänzend sein. Aber wenn ein Sturm kommt, wenn ein Hochwasser kommt und es rüttelt ganz kräftig an deinem Haus, an deinem Leben, an deiner Ehe, dann kommt es darauf an, auf welchem Fundament hast du aufgebaut? Und diese Ereignisse, der Sturm und das Hochwasser, die kommen, darauf ist Verlass. Wohl dem, der ein gutes Fundament hat. Denn viel zu oft stürzen dann Häuser ein, gehen Existenzen zu Bruch oder Ehen den Bach runter. Und deshalb, wenn wir jetzt über die Ratschläge des Paulus nachdenken, die Grundvoraussetzung ist, dass wir dieses starke Fundament in Jesus Christus haben, dass wir auf diesem festen Fundament aufbauen, dass wir wissen, worauf können wir uns verlassen, dass wir uns nicht so vergänglichen Fundamenten anvertrauen, die so leicht zu Bruch gehen können, wie zum Beispiel mein vermeintlicher Reichtum, mein Können, mein Wohlstand, vielleicht meine Kinder oder sonst noch irgendwas. Das einzige dauerhafte Fundament deines Lebens und einer jeden Gemeinschaft und auch einer Ehe ist Jesus Christus. Das einzige dauerhafte Fundament ist Jesus Christus. Nicht eines neben vielen anderen Fundamenten, die möglich sind. Das einzig dauerhafte ist Jesus Christus, ob wir jetzt verheiratet sind oder nicht. Kommen wir zum heutigen Text. Und Paulus stellt über alles drüber diesen Frieden Christi. Vers 15. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Ich möchte jetzt ganz kurz über diesen Frieden mit euch nachdenken. Und ich möchte diesen von Paulus hier angesprochenen Frieden als so etwas Wichtiges und für euch und für mich und für uns Erstrebenswertes darstellen, etwas so Wertvolles, dass jeder von uns wirklich Gott lobt und dankt, wenn er diesen Frieden hat und die anderen diesem Frieden nachjagen und versuchen, diesen Frieden zu erreichen. Ja, Frieden ist so ein Wort. Zu jeder Epoche in der Geschichte war der Frieden eines der Hauptgesprächsthemen. Wir sind glücklich, weil wir in unserem Land oder sage ich in Mitteleuropa seit fast 70 Jahren keinen Krieg mehr haben. Aber spätestens dann, wenn wir zu Hause den Fernseher aufdrehen, dann sehen wir die Realität des Krieges. Syrien, Afghanistan, Irak. Oder wenn vor unseren Fenstern die Flüchtlingsströme vorbeiziehen. Ende letzten Jahres, kann ich mich erinnern, war ich in der Türkei im Süden, knapp an der syrischen Grenze. Und damals war ja die Stadt Kobane heiß umkämpft. Die war nur 30 Kilometer weg. Und wie wir dann mit dem Flugzeug da hineingeflogen sind, war am Horizont die große Rauchsäule von Kobane. Es sollen bis jetzt 1,9 Millionen Tote sein in Syrien, in Afghanistan und im Irak. Das ist unglaublich. Alle wünschen sich Frieden. Die Menschen wären froh, endlich Frieden zu haben. Aber dieser Frieden, der wird eigentlich nur definiert als Abwesenheit von Krieg. Und das ist zu wenig. Denn diesen Frieden, den meint Paulus hier nicht. Paulus geht es hier um viel, viel mehr als diesen Frieden, der nur Abwesenheit von Krieg ist. Es geht um den inneren Frieden. Es geht um den Frieden mit Gott. Und das ist es doch, wonach sich die Menschen Jahrtausende lang sehnen, seit es sie gibt. Inneren Frieden, Frieden mit Gott. Die Menschen, die von Gott nichts wissen, die laufen rastlos und ruhelos in der Welt herum. Die versuchen, diesen Frieden zu bekommen. Und da ist nichts zu dumm oder zu ausgefallen oder zu weit weg, um nicht ausprobiert zu werden. Ich kann mich erinnern, früher sind die Leute dann nach Indien gefahren, haben sich irgendwelchen Sekten angeschlossen, Yoga, Meditation, Bewusstseinserweiterung, Drogen, alles nur, um diesen inneren Frieden zu finden. Und sie haben ihn nicht gefunden. Alles Unfug. Und dabei ist dieser innere Frieden hier zu finden, hier unter uns, in der Person von Jesus Christus. So einfach und doch so schwer. Der Mensch, der keine Verbindung zu Gott hat, hat diesen Frieden nicht, aber er braucht ihn. Er will ihn haben. Und wenn wir uns das überlegen von Anfang her, der Mensch ist doch erschaffen worden, um mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Und wenn ich den Menschen einmal technisch betrachte, andere Möglichkeit habe ich nicht, ich bin kein Mediziner, aber wenn ich ihn technisch betrachte, hat er wie ein Computer eine Schnittstelle hinten für die Verbindung zu Gott. So ist der Mensch halt einmal gebaut. Und nach dem Paradies wird diese Verbindung unterbrochen, das Kabel wird rausgezogen. Aber der Mensch hat noch immer diese Schnittstelle, die bedient werden muss. Und wenn nicht Gott, dann muss etwas anderes hinein, statt der lebendigen Beziehung zu Gott. Atheismus oder Kommunismus oder Egoismus oder Religiosität, meine Leistungen, meine Kraft, materielles Denken, was noch immer. Aber die Menschen merken, früher oder später oder erst auf dem Totenbett oder vielleicht einmal nie, dass kein gleichwertiger Ersatz für die Verbindung zu Gott gefunden werden kann, für die wir doch erschaffen worden sind, wie das in unserem Bauplan vorgesehen ist, was wir so dringend brauchen, nachdem wir so nachlaufen. Und Paulus schreibt einmal den Römern im Kapitel 5, Vers 1, nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, wir haben bereits diesen Frieden, dem alle so nachjagen. Bedingung ist, so schreibt der Paulus, dass wir durch den Glauben gerecht geworden sind, dass wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Und das Tolle ist, wir haben den Frieden bereits. Nicht einmal später, wenn wir brav sind, wenn wir eine Bewährungszeit hinter uns haben. Nein, Gott schenkt ihn uns zu dem Zeitpunkt, an dem wir eines seiner Kinder geworden sind. Nicht aus eigenen Gnaden, nicht aus eigenem Verdienst, weil wir so viel getan haben. Nein, als Geschenk, als ganz notwendige Grundausstattung eines Christen. Ja, und was sollen wir jetzt mit diesem Frieden tun? Vers 15 steht, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und dieser Frieden Gottes, der ist auch die Voraussetzung, dass wir in einem Leib zusammenleben. Jetzt in der Gemeinde, in der Familie, ganz besonders in der Ehe. Es heißt hier, dieser Friede soll unser Herz regieren. Regieren heißt bestimmen. Das heißt eigentlich, alles, was wir tun, in der Gemeinde, in der Ehe, sonst wo, soll auf Grundlage dieses Friedens getan werden. In allen unseren Taten, in der Behandlung des anderen, in all unseren Worten, soll der Frieden Christi regieren. Er soll die Triebfeder sein. Er soll die Basis unseres Denkens, unseres Redens, unseres Handelns sein. Ich weiß nicht, ob wir erahnen können oder verstehen können, welch großes Geschenk Gott uns da anvertraut hat mit diesem Frieden. Und dann sind wir auch in der Lage, die Eigenschaften an den Tag zu legen, die eines Nachfolgers Christi würdig sind. Wie der Paulus im Galater 5,22 schreibt, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Weil wir, wenn wir mit diesem Frieden ausgestattet sind, nicht mehr zuerst auf das eigene schauen müssen, nicht mehr uns als das Wichtigste nehmen müssen, sondern den anderen und dessen Interessen mindestens gleich hoch achten können. Ich weiß, dass wir nicht immer diese Eigenschaften, die Paulus da beschreibt, an den Tag legen. In der Ehe, in der Gemeinde, im Alltag, im Berufsleben. Überall sollten diese Eigenschaften an uns ja eigentlich sichtbar werden. Leider aber verstrickt uns die Sünde viel zu oft in den Alltag und wir verlieren die Sicht auf Christus, die Sicht auf Gott. Und wir haben diesen Frieden nicht. Und wir handeln deshalb gegenüber den anderen nicht so. Wir handeln eben friedlos. Wie all die anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Da hilft nur innehalten, Besinnung, Bekenntnis, Vergebung der Sünden und ein Neustart, Reset. Paulus schließt jetzt diesen Vers 15 mit der Bemerkung ab, und seid dankbar. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn wir diesen Frieden Gottes annehmen dürfen und erfahren dürfen und erleben dürfen, dann sollte uns ja eigentlich nichts anderes übrig bleiben, als unser tiefes Bedürfnis, Gott zu danken für das, was er uns damit geschenkt hat. Wenn wir sehen, wie wichtig und wertvoll dieser Frieden für uns ist, für unsere Ruhe in einer rastlosen Welt, für unseren festen Stand in einer wankenden Umgebung, für unsere Beziehung zum Ehepartner oder auch zu anderen, dann können wir doch eigentlich nur mehr Gott danken für diesen Frieden. Diesen Frieden, nach dem sich die Menschen doch so sehnen, und der uns ganz unverdientermaßen geschenkt worden ist. Im Vers 16 geht es um die Wichtigkeit des Wortes Gottes und um die gegenseitige Unterstützung. Da heißt es: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euren Herzen. So, und hier geht es jetzt ums praktische Leben. Wie wir als Menschen mit dem inneren Frieden leben sollen. Da heißt es hier, das schöne Wort, wir sollen Gottes Wort reichlich unter uns wohnen lassen. Das ist wirklich eine schöne Beschreibung des Umganges mit diesem praktischen Werkzeug in einer Gemeinschaft, in einer Ehe, die auf Christus aufbaut. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Wort reichlich wohnen zu lassen. Paulus schreibt dann selber Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Aber auch in der Predigt, in der Zweierschaft, im Hauskreis, im eigenen Bibelstudium. Das Wort Gottes, die Bibel, sollte ein ganz selbstverständlicher Teil und Begleiter unseres Lebens werden und auch bleiben. Wir sollten uns diesen Umgang mit der Bibel zu guten Zeiten angewöhnen. Was meine ich damit? Wenn ich dran denke, mein Vater hat jeden Tag in der Bibel gelesen. Und die Bibel hat ihn seit seinem Gläubigwerden jahrzehntelang, sein Leben lang begleitet. Er hat es extrem konsequent gemacht. Und wie er dann alt war und körperlich und geistig schwächer wurde, da war die Bibel auch noch immer sein Begleiter. Ganz selbstverständlich, er hatte nichts mehr anderes gekannt. Aber in den letzten Jahren seines Lebens hätte er sich diesen Umgang mit der Bibel nicht mehr angewöhnen können. Und deswegen sage ich, lernen wir jetzt mit dem Wort Gottes zu leben, ganz natürlich umzugehen, als ständiger Begleiter. Später wird es immer schwieriger. Es wird immer schwieriger. Paulus schreibt Psalme, Lobgesänge, geistliche Lieder. Unserer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Heutzutage vielleicht gute Predigten aus dem Internet, DVDs, CDs, gute Bücher, alles ist möglich, wenn es darum geht, einerseits geistlich zu wachsen und andererseits Gott zu loben, Gott zu danken und den anderen zu fördern. Und das nicht nur alleine, sondern gemeinsam. Steht auch hier in einem Leibe, also in der Gemeinde, im Hauskreis, in der Zweierschaft, aber ganz besonders in der Ehe. Und dann sagt er im Vers 17, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ja, alles, was wir tun oder reden, alles sollen wir im Namen Jesu tun. Was heißt das? Wir sollen alles so tun, ja so, als ob Jesus daneben stehen würde. Kein Verstecken oder Jesus, jetzt schau mal bitte ganz kurz weg. Wir sollen so leben, wir sollen so reden, wir sollen so handeln, so arbeiten und so bewegen. Wir sollen mit den anderen so umgehen, dass Gott dadurch geehrt wird. Wir sollen es im Hinblick auf Jesus tun. Wir sollen uns so verhalten, dass wir unserem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden, dass wir diesem Ziel näher kommen. Überall in unserem Leben, in der Arbeit, in der Gemeinschaft, in der Familie, in der Ehe, der Kindererziehung, überall. Und dann fällt es uns auch leicht, Gott zu danken. Gott zu danken, ja, für seinen inneren Frieden, für die Versöhnung durch Jesus, für seine Leitung, für seinen Schutz, eigentlich für alles, was er uns täglich gibt. Alles. Leben, Versorgung, Umwelt. Ja, das uns jeden Tag am Leben erhält. Alles, was uns so einfällt. Aber auch, was wir eben tun mit unseren Worten und Werken. Und wenn wir vom Frieden Gottes wirklich erfüllt sind, dann fällt es uns auch leicht. Dann ist es auch ein Bedürfnis, Gott zu danken, ihn zu loben, ihn anzubeten. In der Ehe, in der Gemeinde, überall. Ja, und jetzt kommen noch die beiden letzten Verse dran, die mir an dem Predigttext einfach angehängt wurden. Daniel hat es eh schon entschuldigt, aber ich habe schon mal eine Predigt darüber gehalten. Diese ja, Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Und Vers 19, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Diese Verse werden oft als Beweis angeführt, wie schlimm, wie schrecklich, wie realitätsfern, wie altmodisch das Christentum ist. Und wenn man nicht nachdenkt, was die Verse wirklich bedeuten, könnte man sogar zu dem Schluss kommen. In Epheser 5, da heißt es ab Vers 21, und das sind die gleichen Verse, aber mit etwas mehr Erklärung dazu. Da schreibt Paulus, ordnet euch einander unter, also alle zusammen, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, schreibt er, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Wie hat sich Christus zur Gemeinde verhalten? Er hat sie geliebt. Er hat sie gefördert, er hat sie gelehrt, er hat sie als das Wichtigste dargestellt und er ist schließlich am Kreuz gestorben. Er hat sich vollkommen für die Gemeinde aufgeopfert. Und so sollen sich auch die Männer gegenüber ihren Frauen verhalten, schreibt Paulus. Und die Frauen, die sollen in einer solchen Beziehung zu ihrem Mann stehen, wie die Gemeinde sich zu Jesus verhält. Wenn man das sich überlegt und nachdenkt, es ist unglaublich, was von beiden, von den Frauen, jetzt sage ich ganz besonders von den Männern, verlangt wird. Und das ist nur möglich, wenn in beiden die Liebe Gottes und sein Frieden ganz tief verwurzelt ist. Wenn man diese Verse oberflächlich betrachtet, könnte man sich denken, das ist jetzt die Unterwerfung der Frau unter ihrem Mann. Aber wenn man die Stelle genau sieht, dann wird von beiden extrem vieles erwartet. Und da muss ich als Mann sagen, da wird eigentlich Unmögliches von mir gefordert. Aber auch von der Frau. Ja, kommen wir in die Zielgerade. Es ist mir klar und es ist euch auch klar. Und wir leiden auch darunter, muss ich sagen, ganz sicherlich, dass wir leider nicht immer den Forderungen von Paulus entsprechen. Der Friede Gottes ist nicht immer in unseren Herzen, oder? Unser tägliches Handeln wird nicht immer vom Frieden Gottes bestimmt. Und wir vergessen allzu oft dankbar zu sein, dass wir gerettet sind, dass wir den Frieden Gottes eigentlich haben könnten, auch wenn wir uns nicht immer unter den Frieden begeben. Das Wort Gottes wohnt nicht immer täglich unter uns. Und wie oft setzen wir Handlungen, die wir nicht im Namen und im Einklang mit Jesus tun? Wie oft trennt uns die Sünde von Gott? Wie oft behandeln wir unseren Ehepartner nicht so, wie es jetzt da beschrieben ist? Für die Männer, so wie die Beziehung von Jesus zur Gemeinde und für die Frauen, wie die Gemeinde zu Jesus. Leider ist das so. Aber wenn wir jetzt aufgeben würden, dann hätte Satan sein Ziel erreicht. Und vorhin haben wir das schon, diese Verse gehört. Ich zitiere sie noch einmal ganz kurz. Der Paulus, der jammert oder klagt in Römer 7, Vers 19, Mensch, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das ich hasse, das tue ich. Und dann, das gipfelt dann darin, dass er dann sagt, ich elender Mensch, wer wird mich denn erlösen von dem Leib dieses Todes? Es ist nicht zum Aushalten. Und dann kommt die Auflösung im Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist schade um jeden Tag, um jede Stunde, in dem wir nicht so leben, wie Paulus da beschrieben hat. Aber ich sehe die Stelle, ich möchte es jetzt nicht minimieren, aber ich sehe diese Stelle wie einen Leuchtturm in der Nacht. Wenn es wirklich dunkel ist, ein Leuchtturm. Und früher waren die Leuchttürme ja extrem wichtig für die Schifffahrt. Dass man nicht auf gefährliche Klippen fährt, ganz besonders, dass man die Richtung hat. Dass man weiß, wohin man fährt. Heute mit GPS und Radar gibt es weitere Hilfsmittel. Aber Leuchttürme sind noch immer extrem wichtig. Und deine Bibel, Gottes Wort, ist so wie ein Leuchtturm. Der zeigt dir die Richtung, in die du dich bewegen sollst. Und wenn einmal ein Sturm kommt in deinem Leben, der dich vom Kurs abbringt oder zeitweise nebelt und die Sicht nimmt, dann musst du möglichst bald mit deinem Leben Kurs auf den Leuchtturm wieder nehmen, auf dieses Licht. Wir sind noch lange nicht am Leuchtturm. Wir werden den Leuchtturm nie erreichen. Wäre vielleicht auch schlecht, wenn wir dann auf die Felsen auffahren vom Leuchtturm. Aber wir sind noch lange nicht dort. Wir haben den Lauf, wie Paulus sagt, noch nicht beendet. Aber wir müssen die Richtung halten auf den Leuchtturm. Sonst sind wir verloren. Und das können wir nur mit dem Wort Gottes. In unserem heutigen Text haben wir einiges darüber erfahren, wie wir als Kinder Gottes leben sollen. In der Gemeinde, in anderen Gemeinschaften, Hauskreise, Zweierschaften, aber ganz besonders gilt das für die Ehe. Wie wichtig ist der Friede Gottes in meinem Herzen für die Ehe? Damit ich den anderen tragen kann, nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten, damit ich dem anderen vergeben kann, damit ich das Gute, das Wohl des anderen suchen kann. Ja, so wie die Beziehung von Christus zur Gemeinde und andersherum. Wie wichtig ist das Wort Gottes? Dass das Wort Gottes die Basis, das Fundament der Ehe ist. Gemeinsames Lesen in der Bibel, gemeinsames Gebet. Wie wichtig ist, dass alles das, was wir tun, sei es in der Arbeit oder sonst wo, oder auch in der Ehe, so getan wird, dass wir es im Namen Jesu tun. Dass du durch dein Tun Gott Ehre machen kannst. Wie schon gesagt, das sind die Ziele, nach denen wir uns ausstrecken müssen. Die Richtung, der Leuchtturm, der unsere Richtung bestimmen soll. Und es gilt nicht nur für die Eheleute, sondern auch für diejenigen, die eben nicht verheiratet sind. Oder auch für diejenigen, die in einer Ehe leben, wo nur ein Teilgläubig ist. Und da muss es dann unser Gebet sein, dass durch unser Handeln, durch unser Reden, deren Richtung dann von dem Leuchtturm bestimmt sind, durch Gottes Wort, dass der andere oder der ungläubige Ehepartner von Gott erfasst wird, dass sie sich mit Gott einlassen, auch gläubig werden. Es ist nicht unsere Verantwortung, dass sie dann gläubig werden, aber es muss unser Gebet sein. Wir müssen mit dem Gebet dahinter stehen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass in den drei Versen 15 bis 17 dreimal das Wort danken vorkommt. Dankbar sein. Dankbar zu sein für alles das, was Gott dir geschenkt hat. Dass du sein Kind sein darfst. Dankbar zu sein für den Frieden, den du schon heute von ihm hast. Dankbar zu sein für die Liebe Gottes, die in dein Herz schon ausgeschüttet worden ist. Dankbar zu sein, Gott anzubieten und ihm die Ehre zu geben. Und auf dem Dankbarsein, da liegt dann auch noch ein besonderer Segen drauf. Amen.